Also ich muss an einen Rennwagen eigentlich mit der gleichen gestalterischen, mit dem gleichen gestalterischen Mindset rangehen, wie an ein, zum Beispiel an ein Müllfahrzeug. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein sehr harter Vergleich, aber genau darum geht es. Es geht um Funktionalität, es geht um Ergonomie, es geht um Gewichtsverteilung, weil das gerade die Zeit auch gewesen ist, in der Michael Mauer damals bei Saab Chefdesigner gewesen ist.
Der jetzt wieder dein Chef ist.
Ja, und der vorher bei Smart war. Also das ist schon auch so ein bisschen Hütchenspiel. Wenn ich irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Automobildesign in der Industrie machen wollte, wäre es sicher irgendwas anderes, was mit Autos zu tun hat. Hundertprozentig.
Das heißt eher die Autoschiene als jetzt Produktdesigner oder Grafikdesigner.
Ja, und das Tolle ist, das macht euch letztlich als Einsteiger dann wesentlich interessanter. Also wenn ich mir anschaue, welche Leute tatsächlich auch eine gute Chance haben, eingestellt zu werden, dann sind das eben oftmals die.
Ja, willkommen bei Horizontlinie, der ersten Folge. Heute haben wir zu Gast Burkhard Leutiger. Du bist Leuchtendesigner bei Porsche. Und schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, moin moin. Freue mich sehr, dass ich hier bin.
Du bist ja heute mit deinem Smart Roadster hierher gekommen, ne? Haben wir schon gesehen. Das ist ja eins deiner Lieblingsautos, glaube ich auch. Ne?
Absolut, ja. Ja, also von dem Auto werde ich mich wahrscheinlich nicht trennen. Also egal, was passiert, es ist wirklich ein Fahrzeug, was mir sehr, sehr gut passt. Also ich habe damals dieses Auto, als der auf den Markt gekommen ist, beziehungsweise als die Showcars von diesem Auto gezeigt worden sind, da war es tatsächlich für mich so ein Funken, dass ich gedacht habe, aha, die Marke Smart kann doch auch interessant werden für mich. Mhm. Das weiß ich vorher nicht so sehr. Und das hat mich dann natürlich auch dazu ein bisschen gebracht, mich bei Smart letztlich für mein Diplom auch zu bewerben. Und war dann so ein kleiner Initialzünder. Das Interessante war, dass damals die ersten Erlkönige fuhren von dem Auto schon, als ich mein Diplom damals gemacht habe bei Smart und eigentlich noch keine Autos richtig auf der Straße waren, die man Probe fahren konnte. Und als ich dann die Gelegenheit hatte, das erste Mal so einen Wagen zu fahren, muss ich sagen, war ich ziemlich enttäuscht. Ich habe das Ding also wirklich für einen Tag mal bekommen. Und es war ein Vorserienauto, was natürlich auch schon gut misshandelt worden war. Und ich habe das Ding durch den Schwarzwald geprügelt und dann hat es nur nach Kupplung gestunken. Und also es war wirklich so, dass ich, es war ein Kampf mit dem Getriebe. Ein Kampf mit dem Getriebe. Und Jahre später habe ich dann gedacht, Mensch, eigentlich ist das das ideale Ding, ja. Also so zum Pendeln, zum Spaß haben, klein, leicht, sowas gibt es eigentlich nicht mehr.
Okay, das heißt, du hast dir das Auto gekauft, nachdem du bei Smart schon aufgehört hast?
Lange, lange. Okay. Also ich habe den Wagen wirklich vor acht Jahren habe ich den Wagen gekauft. Der hatte damals schon relativ viel Kilometer drauf, was viele immer geschreckt hat. Also alle Foren haben immer gesagt, boah, alles oberhalb von 80.000 Kilometern, da ist der Motor fällig und so weiter. Alles Gerüchte. Also ich habe den Wagen mit 130.000 gekauft. Ja, ja. Jetzt hat er 270.000.
Das ist erste Maschine. Schon viel. Ja.
Das ist ein Smart. Ja.
Also es kommt sehr darauf an, wie man das Auto behandelt.
Ja.
Also Thrashing is allowed. Man kann den schon richtig derbe rannehmen, aber immer gut. Ganz klassisch warm fahren, ganz klassisch kalt fahren. So ein bisschen wie so ein 80er-Jahre-Auto.
Ich habe neulich vor zwei, drei Wochen, ich glaube, es war sogar deiner, habe ich mal den Smart Roadster hier durch Pforzheim fahren sehen und das Teil sieht ja auf der Straße sieht aus wie ein fahrender Design-Sketch, praktisch mit den Proportionen.
Schön. Es ist sehr nah dran an der Skizze. Also der Entwurf, der ist von Volker Leutz damals gemacht worden. Und wenn man sich die Skizzen von ihm anguckt, ein toller Designer wirklich, also den ich sehr, sehr schätze bis heute. Wenn man sich die Skizzen anguckt und dann eben die zwei Showcars, den Roadster und das Coupé, die damals eben vorgestellt waren, die noch ein kleines bisschen kürzer waren, also fast comichaft, aber dann dieser Schritt in die Serie, da ist wirklich sehr wenig verloren gegangen. Das ist auch ungewöhnlich. Also normalerweise ist das ja dann der Moment, wo die Visibility zuschlägt und das Marketing nochmal sagt, naja, so spitz wollen wir das Auto doch nicht positionieren, mach doch mal ein bisschen weniger hier, weniger da. Diese kritische Phase sozusagen, und das hat das Auto extrem gut überstanden. Also der ist wirklich sehr sauber in die Serie gegangen, finde ich.
Okay. Ja gut, aber bevor wir jetzt noch zu sehr in das Autothema schon direkt am Anfang abdriften, vielleicht nochmal kurz zu dir. Also du bist ja bei Porsche gerade im Exterior-Leuchtendesign tätig, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über deinen Werdegang erzählen. Du warst ja nicht dein ganzes Leben bei Porsche.
Nee, ganz sicher nicht. ganzes Leben. Also es gibt ja dieses schöne Klischee, dass die meisten Autodesigner bereits im Mutterleib angefangen haben, Automobile zu zeichnen. zumindest haben sie angefangen, Ellipsen zu machen. Ja. Also, ziemlich sicher. Ja, ähnlich war das bei mir auch, wobei das Thema, also Automobil, definitiv immer schon in meinen Genen war. Also mein Vater ist im Grunde seiner Seele auch immer Schrauber und Mechaniker gewesen. Er war Berufsschullehrer und wollte aber eigentlich immer Automechaniker sein. Also er hat das natürlich dann mit seinem Fach gut verbinden können. Er hat also technische Berufe unterrichtet, auch Mechaniker unterrichtet und so. Und dementsprechend war es natürlich immer so, dass wir Autos hatten, die Pflege brauchten. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir haben nie einen Neuwagen gekauft. Mhm. Das gab es nie. Es gab immer nur gebrauchte Autos. Und das war so die Zeit.
Das behältst du ja zwei, oder?
Ja, ja, richtig. Also ich finde das Konzept clever und fahre damit auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe da noch ein paar Beispiele in petto für. Aber ich habe dann eben erlebt, dass es durchaus möglich ist, noch kurz vor einem Osterurlaub auch den Zylinderkopf von einem Auto zu zerlegen. In der Einfahrt auf einem weißen Betttuch, was er irgendwo her hatte. Ich will nicht wissen, was meine Mutter darüber gedacht hat. Und dann eben, dann lag da alles, ne? So der Kopf, die Ventile, die Federn, die kleinen Keile für die Federn und die Ventile. Und so, und ich habe dem über die Schulter geguckt immer und hab das faszinierend gefunden. Bei mir war es dann aber so, klar, die Mechanik hat mich fasziniert am Automobil, aber eben auch die Form. Also das, was ich dann später, viel, viel später erst für mich habe formulieren können, dass man im Prinzip aus dieser Mechanik heraus einen gewissen Charakter im Automobil hat, in dieser Maschine, der sich eben äußert und den man dann eben emotional auch empfinden kann und der im besten Fall eben dann auch sich in der Form widerspiegelt. Da sehe ich eigentlich auch die Aufgabe eines Designers.
Ja.
Dass man also das transportiert, was ist eigentlich der Charakter von dieser Maschine, die wir da einkleiden.
Ja. So dieses Interesse an der Gestaltung oder an diesem Charakter des Autos, mit wie vielen Jahren ist das bei dir aufgekommen und wer kannst du das noch rekonstruieren?
Also es gibt, ja, also meine Umgebung kann es rekonstruieren, weil vieles, was vor 2 Jahren ist, kann ich ja nicht mehr selber dran erinnern. Ja, ja. Aber das Interessante war wohl, dass ich relativ schnell Autotypen erkannt habe, so mit 2, 3 Jahren. Also es gibt eine Story, da bin ich in der Kinderkarre rumgeschoben worden, also muss ich so um die 3 oder 4 vielleicht gewesen sein und habe dann schon anhand von ungefähr einer so großen Ecke, die hinter einem Pfosten hervorguckte, dann sagen können, ja, das ist ein Peugeot oder das ist ein Audi oder so. Ihr kennt das wahrscheinlich, dieses Gefühl. Also einfach dieses, die Faszination an der Vielfalt dieses Themas, das ist, glaube ich, was einen jungen Menschen, einen kleinen Menschen dann irgendwie dann packen kann, dass man sieht, oh, das gibt es ja auch noch und noch wieder eine andere Form und was ist das denn für einer, den habe ich noch nie gesehen. Und da gibt es eine gewisse Parallele auch bei mir und interessanterweise auch wieder ein Aspekt, den ich von meinem Vater sicher mitgekriegt habe, das ist das Thema Natur. Mhm. Also mein Vater war immer oder ist eigentlich immer noch ein sehr naturverbundener Mensch und hat mich und meine Schwester immer mit in den Wald, ins Moor, in die Wiesen genommen und hat uns Tiere und Pflanzen gezeigt. Und dieses Thema, wie vielfältig Natur ist, wie viele Lebewesen es gibt und wie unterschiedlich die aussehen können, das sitzt immer noch tief drin bei mir. Ich habe vielleicht viel, viel später erst dann eben begriffen, dass es auch da Parallelen zum Autodesign gibt. Also das Thema, wie nehmen wir Formen wahr, wie nehmen wir auch Automobile wahr, dass es da ganz, ganz stark auch um Urmuster geht, die so hinten im Eidechsengehirn drin sitzen bei uns. Das ist wirklich wahrnehmungspsychologisch was Uraltes, dass wir im Prinzip uns Autos anschauen wie Tiere, wie Lebewesen. Es gibt da ganz viele, viele Parallelen. Und wenn man sich eben anschaut, wie wir die gestalten, wenn wir sagen, ah, der guckt aber komisch, der muss ein bisschen mehr so und so gucken oder guck mal, wie der da steht und plötzlich nehmen wir eine Pose ein.
Schon der Dastehen ist ja eigentlich auch so eine Begrifflichkeit aus dem Tierreich. Ja.
Absolut, ja. Absolut. Und das sind tatsächlich Muster, die sind Zehntausende von Jahren alt und bei uns so abgespeichert, ne, diese Assoziation. Das zu wissen, ist für einen Designer extrem wertvoll. Also da wirklich dran zu pieken und zu sagen, okay, damit kann ich jetzt bewusst arbeiten. Weil unsere Kunden draußen sozusagen, die wir bedienen, die haben dieses Bewusstsein in der Regel nicht. Mhm. Da geht es unterbewusst. Und in dem Moment, wo ich das Unterbewusstsein anpieken kann von einer Zielgruppe, habe ich natürlich einen großen Hebel, mit dem ich dann eben beeinflussen kann und meine Produkte gut verkaufen kann.
Wie guckt dein Smart?
Ja, mein Smart, wie guckt der? Ja, der guckt schon ein bisschen cheeky, würde ich sagen. Also es ist so ein Autochen, was vielleicht so sagt, unterschätze mich nicht.
Ja, ja?
Stimmt. Und das kriegt er auch tatsächlich rüber. Gerade, das ist auch was mir so immer diese spitzbübische Freude eben bereitet. Also mich haben eigentlich auch immer bei den Automobilen eher so die Underdogs interessiert. Ich habe ganz, ganz früh schon ein Faible für kleine Autos entdeckt oder für Marken, die kurz vorm Abnippeln waren oder für Konzepte, die interessant waren, sage ich mal so vorsichtig gesagt, interessant waren, aber die eben nicht auf den ersten Blick den großen Erfolg versprechen. So. Also die großen Winner haben mich eigentlich nie so wirklich interessiert, weil ich habe gedacht, naja gut, den V12, klar gewinnst du da das Rennen. Ja, das war immer so, klar, ist ein Ferrari ein tolles Auto. Aber ich habe mich dann eher dann dafür interessiert, okay, was macht denn so ein Stangelini zum Beispiel, ja? Der halt versucht, aus 850 Kubikzentimetern seine 85 PS zu holen. Das fand ich faszinierend. Wie schafft man das mit ganz viel Restriktionen, trotzdem diese Wahnsinnsleistung rauszuholen und trotzdem ein Konzept zu bringen, was dann doch vorne mitfährt? Das ist bis heute so. Also mich fasziniert genau
das. Ja, da fällt das Smart Roadster ja auch gewissermaßen mit rein. Das ist ja auch nicht gerade ein übermotorisiertes Auto. Stimmt. Aber trotzdem fährt es gut damit, würde ich sagen.
Ja, genau. Also man muss, wie gesagt, wissen, wo die Stärken und wo die Schwächen liegen bei dem Auto. Es ist sicherlich kein Ampelstart.
Ja.
Sicherlich nicht, weil wenn man das versucht, dann macht es und nichts passiert. Und dann irgendwann kommt die Kupplung und irgendwann geht es dann los. Also es geht eher so, man fährt den eigentlich wirklich sehr, sehr klassisch. Das heißt, man muss im Prinzip gucken, wie baue ich Geschwindigkeit auf und wie halte ich die? So wenig Bremsen wie möglich. Und da liegt natürlich auch wieder eine Stärke. Also der hat einen tiefen Schwerpunkt, wenig Gewicht. Ich kann also wirklich sehr schnell um die Kurven mit dem Ding. Und das muss ich halt wissen. Also jeder Kreisel ist mein Vorteil.
Ja. Oder der gesamte Schwarzwald. Ne?
Genau.
Richtig. Und dann durch das Interesse praktisch hast du dich für die gestalterische Richtung dann entschieden. Mhm. Nicht für die technische, obwohl ja dann dein Vater sehr technisch versiert war. Und hast dann hier in Pforzheim, wo wir jetzt auch ja praktisch sitzen, Transportation Design studiert, ne?
Ja, das war allerdings nicht der erste Schritt. Da muss ich vorher noch ein bisschen abbiegen. Also diese künstlerische, gestalterische, ästhetische Schiene, die kommt sicherlich eher von meiner Mutter.
Ah, ja.
Die hat immer viel eben sich für Kunst interessiert und uns auch in die entsprechenden Ausstellungen mitgenommen und so weiter. Das war bei meinem Vater sicherlich nicht so. Mein Vater ist sehr, sehr musikalisch und mechanisch interessiert, ist auch interessant, Musikalität und Verbrennungsmotoren haben was miteinander zu tun, ganz, ganz stark. Und meine Mutter war eher so die dann so designaffin war, architekturaffin.
War sie auch beruflich dort aktiv in dem Bereich?
Nein, überhaupt nicht. Die war witzigerweise auch Berufsschullehrerin.
Ja, okay.
Das heißt, witzigerweise, das liegt eigentlich nah. Also ich komme aus einem Lehrerhaushalt, sie haben mir geschworen, ich werde nie Lehrer.
Wir kommen auch später noch drauf.
Genau. Richtig, das wollte ich auf gar keinen Fall machen, sondern mich hat immer interessiert, auch Dinge selber zu machen. So handwerkliches, Dinge selber zu erschaffen sozusagen. Das war immer eine Faszination bei mir, Projekte selber eben auch zu generieren. Und ich habe immer so als kleiner Junge gedacht, also eigentlich wäre ich gern so ein Zauberer. So Dinge aus dem Kopf und dann macht man Schnipp und dann ist es genau so da. Und ein bisschen Umwege mache ich genau das heute eigentlich. Ja. Hätte ich damals gewusst, wie anstrengend das ist, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Traum gehabt. Aber das ist tatsächlich genau das. Das ist das Tolle an unserem Beruf, dass wir wirklich Dinge einfach in unserem Kopf generieren können, Ideen haben können und die werden Realität. Das ist eine unheimliche, wertvolle Gabe, ein unheimliches Geschenk.
Also das, was du gerade beschrieben hast, also dieses, dass man einfach Dinge, die nicht da sind, die nur im Kopf existieren, dass man die auf einmal kreieren kann, dass man die schaffen kann, so, das ist auch für mich eine riesen Faszination. Aber genau, dann ging es weiter, du hast dich beworben hier in Pforzheim.
Es kommt dann ja diese Phase, in der man sich für den Beruf oder für Berufe interessieren sollte, weil das Abitur näher rückt. Und in der Zeit habe ich mich eben auch informiert, wie ist das mit Thema Automobildesign, weil ich damals auch viel Autos gezeichnet habe und so und wie ihr auch. Und habe dann einen sehr, sehr guten Artikel in der Zeit gelesen über Pforzheim, über die Fakultät. Es war ein ziemlich großer Artikel, auch mit schönen Bildern und Studenten wurden interviewt und so weiter. Und nachdem ich das gelesen hatte, war für mich völlig klar, das schaffst du nie. Das ist so daunting, wie der Engländer sagt. Also das ist wirklich, das war so beeindruckend, weil da einfach knallhart die Realität beschrieben wurde. Da wurde gesagt, ja, hier werden Nachtschichten eingelegt. Hier werden nur die Besten rausgesucht. Man muss sie mit einer Mappe bewerben. 10% werden genommen, so roundabouts. Und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr besondere Schule, von der es eben nur eine Handvoll auf der Welt eigentlich gibt. Mhm. Und da habe ich dann gedacht so, nee, das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Brauche ich gar nicht zu probieren. ich hatte ein anderes Steckenpferd, das war die Fotografie. Mhm. Und habe dann da mich drauf konzentriert, habe da meine Mappe gemacht, weil ich gemerkt habe, ja, es ist einfach ein bisschen größeres Feld, ein bisschen größeres Spektrum, mehr Auswahl an Hochschulen auch. Habe ich beworben, habe dann auch einen Studienplatz gekriegt. Das war an der Fachhochschule in Bielefeld, die damals auch sehr renommiert war, was das Thema Fotografie anging. Und habe dann da im Prinzip mein Grundstudium absolviert und währenddessen immer Autos gezahlt. Und hab dann irgendwann habe ich einfach gemerkt, aus verschiedenen Gründen, oh Mann, das ist eigentlich nicht so clever, was ich hier gerade mache. Also einer der Gründe war, dass ich der Beruf des Fotografen damals extrem gewandelt hat. Das Thema Digitalfotografie kam gerade auf, das Thema Internet kam gerade auf. Bilder wurden immer billiger. Und damit dann sein Geld zu verdienen, wurde immer, immer schwieriger. Und das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, dass ich einfach gemerkt habe, oh, du dümpelst hier qualitativ im Mittelfeld rum. Ich war so ganz okay von dem, was ich gemacht habe, aber es war wirklich nicht großartig. Und dann damit ein Statement auf den Markt zu machen und sich durchzubeißen, das habe ich mir dann wiederum nicht zugetraut. Und dann war natürlich dieser Traum immer noch da, ey, du musst das probieren. Du musst dich im Pforzheim wenigstens mal bewerben, verdammt. Und ja, dann habe ich losgelegt. Mappe gemacht, habe die abgegeben, bin durchgefallen. Habe dann gedacht, irgendwas hast du verkehrt gemacht. Also ich hatte diesen Regelweg beschritten, bin zu den Mappengesprächen hin, habe mich von den Professoren beraten lassen und bin daraufhin durchgefallen. So. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst es anders versuchen, du musst mit den Studenten sprechen. Und das war genau der Durchbruch. Ich bin einfach so zwischendurch mal nach Pforzheim gefahren mit meinen Zeichnungen und bin nicht in die Seminarräume gegangen, sondern in die Mensa. Hm. Und habe dann nach Typen geguckt, bei denen ich wusste, ah, der ist mit einer coolen Karre gekommen, das könnte ein Transportation Design Student sein. Und hab die angequatscht, habe gesagt, hier, ich muss unbedingt und so, kannst du mal kurz 10 Minuten über die Mappe gucken? Und die haben das gemacht. Hm. Und da kamen dann exakt die relevanten Tipps. Da wurde dann gesagt, hier, pass auf, bei der Mappe. Da ist Anforderung, dass man sieht, wie du ein Design erarbeitest. Storytelling. Von der skribbeligen, kritzeligen Idee bis zum Rendering. Nicht nur die fertigen Zeichnungen, nicht das Endergebnis zeigen, sondern den Weg dahin. Man muss sehen können, wie du denkst, welche Irrwege du beschreitest und wie du auswählst, was dann für dich der beste Weg ist. Das muss erkennbar sein, ohne dass du daneben stehst und die Geschichte erzählst. Das hat dann funktioniert.
Das heißt, du hast klassisch designt schon in der Mappe damals, weil bei uns mittlerweile läuft so, dass wir also vor allem auf das zeichnerische Handwerk Wert gelegt wird, dass man Perspektive beherrscht, dass man Alltagsgegenstände aus diversen Perspektiven zeichnen kann.
Ja.
Und Entwurfsprozess ist, so wie ich das ja zumindest von Mappenberatungen mal mitgenommen habe, nicht so gewünscht. Aber wie war es damals?
Ja, das war offiziell genauso. Mhm. So. Ich habe darum einen entsprechenden Mix reingepackt. Also ich habe Naturzeichnungen drin gehabt, gegenständliche Zeichnungen, versucht verschiedene Techniken zu zeichnen. Das mit den Naturzeichnungen, übrigens, war auch ein sehr witziger Aspekt. Da hat mir einer der Professoren, damals aus der Malerei kam der, der hat dann auch gesagt, ja, gehen Sie raus in die Natur, zeichnen Sie, gucken Sie sich die Objekte an und so. Und dann bin ich raus in die Natur und habe da im Wald gesessen und versucht, Lurche zu zeichnen. Und habe dann einfach gemerkt, erstens mal, die verdammten Lurche halten nicht still, wenn man es braucht. Zweitens, sie sind nicht da, wenn man sie braucht. Und habe dann gedacht, ich weiß doch, wie ein Lurch aussieht, mein Gott. Habe mich dann zu Hause hingesetzt, habe die Dinge aus dem Kopf gezeichnet. Und siehe da, die Zeichnungen wurden viel besser. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der, glaube ich, auch einen Designer vielleicht von einem Künstler manchmal unterscheidet. Wir arbeiten tatsächlich aus unserem Kopf heraus, aus dem gedanklichen Verständnis heraus für eine Form, für Licht, für Reflexe, für Oberflächen. Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich mich hinsetze und dann wirklich erstmal nur beobachte und das direkt umsetze. Es ist ein anderer Prozess dahinter. Da können auch wertvolle Dinge bei rauskommen und das kann einem auch im Designprozess helfen und im zeichnerischen Prozess helfen, aber das ist nicht alles. Unser Mainstream sozusagen an Arbeitsweise ist tatsächlich ja eher aus dem Verständnis heraus dann die Zeichnung zu produzieren. Darum habe ich das bei mir so empfunden, dieses sich hinsetzen in den Aktzeichnenraum und dann zu gucken oder so ein Objekt anzuschauen, wie liegt denn da der Schatten, das war nie so meins. Also ich habe eher dann mir Comics angeguckt und geschaut, wie stellen die denn Chrom dar, wie stellen die Transparenzen dar, wie stellen die, welche Methoden gibt es, um glänzende Oberflächen oder matte Oberflächen, Licht und Schatten darzustellen auf eine vereinfachte, schnelle Art und Weise. Also Comics haben mir extrem geholfen beim Zeichnen.
Machst du das dann abseits von deinem Beruf auch noch, das Zeichnen? Also ja. Tiere aus dem Kopf zeichnen, Comics zeichnen und so. Kommt das noch vor bei dir?
Ab und zu kommt das tatsächlich vor. Ich muss zugeben, dass bei der Arbeit, also die ich konkret mache, es so ist, dass ich sehr, sehr viel übers CAD auch direkt formuliere und sehr, sehr viel auch direkt im Photoshop arbeite. Und dieses ganz klassische erstmal sich mal eine Woche lang hinsetzen und mal schön Entwürfe skribbeln oder so. Das ist bei mir im Arbeitsprozess gar nicht mehr so, ich würde fast sagen, gar nicht mehr so möglich. Also was ich machen muss bei mir, ich muss wirklich Skizzen machen, die auf eine Weise sehr, sehr rationell sind. Also ich muss mit einer Skizze versuchen, erstens für mich selber die Idee zu formulieren, zweitens eine Skizze zu haben, die sowohl von dem Ingenieur als auch von dem Modelleur als auch von einem Designchef lesbar ist, in gewisser Weise. Weil dann habe ich mit einer Skizze alle drei bedient. So, ne? Ja. Das ist eigentlich das, was auch am schnellsten geht. Und das hat sich bei mir wirklich tatsächlich in diese Richtung sehr, sehr stark entwickelt, was sicherlich mit dem Sujet zu tun hat, was ich bearbeite. Mhm. Und auch mit der beruflichen Situation. Also, aber ich bin damit fein. Also wenn ich irgendwie mich entspannen muss und dann was zeichnen muss, naja, ist es manchmal auch ein Flugzeug. Okay. Also ich liebe Flugzeuge von der Form her, also die klassischen natürlich, Propellermaschinen. Propellermaschinen mit Kolbenmotoren vorne drin. Diese Form, das hat eine hohe Ästhetik für mich, auch wie sich die bewegen und wie die klingen, finde ich großartig. Schiffe finde ich auch faszinierend, Boote und ja, klassische Automobile auch.
Am Ende ist aber trotzdem dann das Auto geworden und nicht Bootdesign, falls das damals schon gab.
Das gab es tatsächlich und ich sehe nach wie vor das so, dass das Autodesign natürlich geschichtlich unheimlich viel vom Bootdesign, von der Art und Weise, wie Schiffe konstruiert und gezeichnet und entworfen werden, auch gelernt haben. Bei mir persönlich war es immer das Auto. Und ich würde auch, wenn es jetzt um Beruf geht, Profession, Leidenschaft geht, ist es bei mir tatsächlich so, ich weiß, es wird immer was mit Autos zu tun haben. Egal, was es ist letztlich. Also egal, wie ich mich entwickeln werde. Wenn ich irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Automobildesign in der Industrie machen wollte, wäre es sicher irgendwas anderes, was mit Autos zu tun hat. Hundertprozentig.
Das heißt eher die Autoschiene als jetzt Produktdesigner oder Grafikdesigner.
Ja, also Möbeldesign in dem Sinne mache ich für mich privat. Ich baue meine Möbel halt selber. Ich mache auch wahnsinnig gern. Ich hab jetzt ein bisschen angefangen, auch ab und zu mal Keramik zu machen. Also, das ist auch sehr witzig. Ja. Ist auch nochmal wieder ein ganz anderer Prozess. Also, oder auch Leuchten zu Hause bauen. So solche Geschichten.
Gut, damit kennst du dich aus.
Ja, ist halt eine andere Anforderung, so gewissermaßen. Aber ja, sowas macht Spaß.
Ja, aber du unterrichtest ja an der Hochschule Pforzheim ja auch Designgeschichte. Mhm. Wann ist dieses Interesse für das Thema Design im Sinne von Design-Historie irgendwie bei dir aufgekommen?
Das war parallel zur Faszination Automobil entstanden. Mhm. Also ich habe auch schon als Kind eigentlich mich sehr stark für klassische Automobile interessiert. Also wenn ich das beobachte mit meinen Altersgenossen, die dann wirklich immer, keine Ahnung, die Automotoren Sport oder so sich rausgezerrt haben von ihren Vätern und dann kannten die allerneuesten Autotypen. Das hat mich nicht so stark fasziniert eigentlich, wie die Vielfalt, die es bereits in der Geschichte gab. Also ich bin schon als Kind gerne auch in Automuseen gewesen. Und also ich weiß nicht, wie viele Sechsjährige es gibt, die sich für 30er-Jahre-Autos interessieren.
Wenige.
Ja, also ich weiß, dass ich in der Grundschule bereits die Marke Duesenberg kannte und ein Modell davon hatte. Und das war so,
Düse-Ära. Die habe ich tatsächlich erst in deiner Vorlesung kennengelernt.
Genau. Also das hat sicher was auch mit dem Thema Diversität zu tun. Ja. Also Vielfalt hat mich immer fasziniert. Und für mich war es nie so, dass jetzt Modernität der wichtigste Anspruch das wichtigste Kriterium für mich war. Also wenn ich sage, das ist gut, dann muss es nicht unbedingt modern sein, sondern es muss gut sein. Also ich habe dann andere Qualitätsanforderungen daran sozusagen als nur das Thema Modernität. Und das ist auch nicht nur bei Automobilgeschichte so. Also ich habe mich auch immer schon für Geschichte allgemein sehr, sehr interessiert. Ich finde es immer faszinierend, alte Gebäude anzugucken, Kleidung aus alten Epochen anzuschauen oder auch Zusammenhänge zu begreifen. Wie haben die Menschen damals gelebt? Warum haben die so einen Blödsinn gemacht? Warum machen wir heute anderen Blödsinn? Also das war immer was, was mich interessiert hat.
Aber andererseits muss man ja auch jetzt als Designer praktisch immer vorausdenken und immer die Zukunft ja vorhersehen eigentlich. Und ich weiß nicht, 5 Jahre, 10 Jahre vorausplanen. Wie passt das ja dann zusammen, wenn man eigentlich immer gerne sich auch an der Geschichte orientiert? Also klar, es ist ja ein wichtiger Bestandteil, aber es ist ja schon eine Herausforderung dann, oder?
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, Vorausschau kannst du eigentlich nur, wenn du einen Rückspiegel hast. Also das hat was damit zu tun, wie wir Menschen auch strukturiert sind. Also wenn du dir die Erfolgsgeschichte des Konzeptes Mensch anschaust, dann merkst du eigentlich, dass vieles von dem, was wir besonders gut können, ein Antizipieren ist, was auf unseren Erfahrungsschatz basiert. Also keiner, der noch so gut in die Zukunft gucken kann, diese echten Visionäre, die plötzlich jetzt eine Eingebung aus dem Universum bekommen und so und sagen, boom, wir werden in 10 Jahren alle fliegen oder so, oder ich sehe etwas voraus, das nennt man Internet. Ja, also das ist wirklich die absolute Seltenheit. Im Endeffekt, was wir als Designer, als Gestalter machen, ist im Prinzip, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, wie sich die Geschichte an sich weiterentwickelt. Also ganz platt gesagt, wir extrapolieren zu einem gewissen Maß nur. Wir gucken uns unterbewusst an, wie ist das jetzt so gelaufen die letzten paar Jahrhunderte? Wie reagieren Menschen auf bestimmte Entwicklungen? Das sind Dinge, die wiederholen sich tatsächlich immer ganz, ganz stark. Die Ausprägung, wie sich das dann äußert, die Form, ist eine andere, ist eine neue. Und da muss man, da sind wir ja dann dran. Das ist ja auch unser Thema, jedes Mal eine aktuelle Form dafür zu finden. Aber letztlich, wenn ich mir mal anschaue, wie es zu Zeiten der Wikinger abging oder in der Renaissance und wie es in Zeiten wie 1850 zuging, wie es heute zuging, die Unterschiede sind geringer, als man denkt. Welche Wünsche haben die Menschen? Welche Leidenschaften haben die Menschen? Welche Ziele haben die Menschen? Wonach streben sie? Das hat sich gar nicht so massiv verändert eigentlich. Und daraus kann man halt schöpfen. Daraus kann man dann einfach sehen, okay, jetzt passiert gerade diese Geschichte. Jetzt geht eine Gesellschaft in so einen gedanklichen Krisenmodus rein. Aha, wahrscheinlich wird bald der Bedarf an kräftigen Farben wieder steigen. Weil historisch gesehen passiert das immer wieder.
Ja, stimmt. Frage ist jetzt sehr, sehr groß, sage ich mal, aber wo siehst du denn die Gesellschaft jetzt gerade? Also was beschreibt den Zeitgeist?
Was beschreibt den Zeitgeist, ist schon mal sehr, sehr schwierig zu sagen, weil ich glaube, was unsere Gesellschaft heute charakterisiert, ist, dass es nicht nur einen Zeitgeist gibt, sondern diverseste Zeitgeiste nebeneinander. Das ist etwas, was ich extrem schätze, weil es den ganzen Themen eine wunderbare Komplexität gibt. Ja, also man findet überhaupt nicht mehr durch. Hervorragend. Es ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass überhaupt eine Vielschichtigkeit zugelassen wird in den Gesellschaften, dass es also unterschiedlichste Strömungen parallel geben kann. Das ist etwas extrem Wertvolles. Das ist ein Aspekt, das ist der positive Aspekt. Es gibt aber auch Entwicklungen, die mir persönlich große Sorgen machen. Und das ist unser immer stärker steigendes Sicherheitsbedürfnis und unsere immer stärker sinkende Risikobereitschaft.
Um da jetzt wieder die Brücke zu schlagen zum Thema Automobildesign, das ist ja auch ein großes Thema, jetzt gerade in den letzten Jahren, gerade im Feld des Automobildesigns, des Fußgängerschutzes. Hast du die Entwicklung selbst noch mitbekommen, als der eingeführt wurde?
Ganz, ganz stark. Und wir Autodesigner spüren das täglich. Es ist ein Thema, an dem man sich natürlich gerade in der Öffentlichkeit sehr schnell die Finger verbrennen kann, denn wie kann ich es darstellen, dass ich etwas gegen Fußgängerschutz hätte? Aber es ist tatsächlich so, dass der Fußgängerschutz oder sagen wir so, die Sicherheitsgesetze natürlich auch eine sehr starke Eigendynamik bekommen haben. Es ist absolut nachvollziehbar, wenn man sich anschaut, wie entstehen eigentlich diese Gesetze? Wenn ich einer ganzen Berufsgruppe die Aufgabe gebe, findet Gesetze zum Thema Sicherheit, dann wird diese Berufsgruppe genau das tun. Und zwar 24/7. Ah, okay, nee, 9-to-5 eher. Das sind Beamte. Und was werden sie tun, wenn sie ein Sicherheitsgesetz fertig haben? Sie werden das nächste machen. Ja. Und das wird garantiert nicht lascher sein als das vorhergegangene. Man muss sich ja steigern. Ne? Man hat ja Ziele und wir wollen ja mehr als vorher. Es muss ja alles besser werden. Und das ist natürlich auch eine Ausprägung unserer Industriegesellschaft. Also wir haben ja so einige Dogmen in unserer Industriegesellschaft, ich sage ganz bewusst Industriegesellschaft, an denen wir uns gesellschaftlich entlanghangeln. Das ist ja ein gewisses Wertesystem. Alles muss mehr werden. Wenn ich jemandem sage, pass auf, im nächsten Jahr wird es weniger. Oh. Oder es wird weniger mehr. Schon schlimm genug, das ist schon die Krise per se. Ne? Oh, es ist weniger mehr geworden als im letzten Jahr. Es ist immer noch mehr geworden. Also was hast du eigentlich? Und das ist auch etwas, was ich interessant finde, wo wir es noch nicht schaffen, gesellschaftlich eine Parallele auch zur Ökologie zu finden, zur Natur zu finden. In der Natur wird es nicht ständig mehr. In der Natur pendelt es. In der Natur gibt es Kreisläufe. Es gibt Schwingungen. Es gibt Wellenbewegungen. Es gibt Sättigungskurven. Und damit das mental mal in unsere Ethik wieder zu übertragen, das wäre eine tolle gesellschaftliche Aufgabe.
Wir als angehende Autodesigner sind natürlich daran interessiert, jetzt in absehbarer Zeit einen Job zu finden, auch in dem Feld dann arbeiten zu dürfen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, dass die Unternehmen zunehmend Einstellungsstopps verhängen oder Leute gar entlassen, wo eben halt dieses Mehrwerden ja jetzt wieder zurückgeht, also dass es eben weniger wird stattdessen. Also da ist halt die Frage, wie man...
Ja, das ist das Thema, wie man da, Timing, ja. So ein bisschen. Also Krisen kommen und gehen. Mhm. Also bei mir war es ähnlich in der Zeit, als ich mein Diplom beziehungsweise mein Studium gemacht habe.
Aber jetzt wäre eine gute Brücke geschlagen zu deinem Werdensauflauf. Genau.
Da gab es auch eine Absatzkrise in der Autoindustrie in der Zeit. Und die hat man dann über das Thema Abwrackprämie massiv angekurbelt in Deutschland. Also da hat man dann wirklich die Autoindustrie stark subventioniert und den Menschen erzählt, dass es total gut ist, ihr noch prima laufendes Auto wegzuschmeißen und dann stattdessen für ein paar tausend D-Mark damals noch on top einen Neuwagen zu kaufen. Der ja viel weniger verbraucht und auch bessere Abgaswerte hat. So, ob das jetzt ökologisch sinnvoll ist, lassen wir mal einfach so stehen. Heute wissen wir, das ist nicht ökologisch sinnvoll.
Kleine Parallele auch zu heute eigentlich. Ne?
Ja, das ist das gleiche Thema. Diese Krisen kommen und gehen. In einem Jahr gibt es einen Einstellungsstopp, im nächsten Jahr wird wieder wie bescheuert eingestellt. Also wenn Firmen, man muss ein bisschen die industrielle Psychologie dahinter sehen. Wenn eine Firma in einen Krisenmodus rutscht, weil sie Absatzprobleme hat und dann sagt, wir stellen keine neuen Designer ein, wird sie früher oder später merken, dass das ein Fehler ist. Weil eine Firma braucht genau in der Sekunde Innovation. Und zwar richtig viel. Neue Produkte. Wenn ich keine Autos verkaufe oder keine Produkte verkaufe, dann kann es vielleicht auch an meinen Autos liegen.
Ja.
So? Und vielleicht habe ich nicht das Richtige für den Markt gerade. Vielleicht treffe ich den Zeitgeist gerade nicht so hundertprozentig. Vielleicht habe ich mich verzockt mit meiner Produktstrategie. Heißt, ich muss korrigieren. Ich muss entwickeln. Dafür brauche ich Entwickler. Ja. Und darum, also auch das geht vorüber. Und im Notfall müsst ihr halt dann überbrücken.
Ja, oder das Ganze auch als Chance zu begreifen, mal links und rechts zu schauen. Vielleicht entdeckt man dabei ja was, was vielleicht noch mehr passt als das, was man sich ursprünglich vorgenommen hat.
Und das Tolle ist, das macht euch letztlich als Einsteiger dann wesentlich interessanter. Also wenn ich mir anschaue, welche Leute tatsächlich auch eine gute Chance haben, eingestellt zu werden, dann sind das eben oftmals die mit einer interessanten Vita. Früher war es immer so, da wurde so sehr drauf geachtet, okay, ein lückenloser Lebenslauf. So vom Kindergarten ohne Pause, wumms, rein in den Beruf. Nee, das ist total langweilig. Das ist echt langweilig. Also wenn da mal so ein Jahr drin ist, wo gar nichts drin steht, früher stand da gar nichts, weil man kein Zertifikat dafür hatte. Heute steht da, ich war in Indien.
Ja,
mega. Mehr davon. Denn von so einer Person, da kann ich dann viel mehr erwarten an Erfahrung, an Selbsterkenntnis, an der Fähigkeit zu kommunizieren und zu reflektieren, als jemand, der halt einfach völlig straight durch den Bildungsweg durch ist.
Ja, gerade im Designerumfeld ist es wahrscheinlich nochmal besonders wichtig, dass man eben abwechslungsreiche, spannende Persönlichkeiten da hat. Aber Du hast ja dein Praktikum dann bei Saab absolviert, die ja auch in einem wirtschaftlich schweren Punkt standen damals.
Ja, richtig, genau. Das war tatsächlich auch eine interessante Erfahrung für mich. Also erstmal generell das Thema Saab passt natürlich voll in mein persönliches Portfolio rein, also in die Art von Fahrzeugen und Marken, die ich interessant finde, weil Saab natürlich eine Marke war, immer die Dinge einfach komplett anders gemacht haben. Also völlig weg vom Mainstream. Das war eigentlich deren Unique Selling Point in gewisser Weise. Die haben wirklich Autos für Leute gemacht, die andere Autos wollten. Die Phase, als ich da mein Praktikum machen durfte, war auch eine extrem spannende, weil das gerade die Zeit auch gewesen ist, in der Michael Mauer damals bei Saab Chefdesigner gewesen ist.
Der jetzt wieder dein Chef ist.
Ja, und der vorher bei Smart war. Also das ist schon auch so ein bisschen Hütchenspiel, würde ich sagen. Das ist wirklich sehr interessant gewesen, weil Michael Mauer hat damals bei Saab einfach volle Pulle gegeben, Vollgas gegeben. Also gefühlt alle halbe Jahr kam ein Showcar raus. Und der größte Paukenschlag war damals der Saab 9X, was wirklich die Marke überhaupt wieder auf die Landkarte gehoben hat. Saab hatte damals schon das Problem, dass die Produkte immer mehr Richtung Mainstream sich entwickelt haben, was sicherlich auch eine Folge war, dass sie von General Motors eben besessen wurden, kann man in dem Fall wirklich sagen. Also sie gehörten zu GM. In diese Lage, muss man aber auch sagen, hatte sich Saab selber gebracht. Also das war wirklich auch eine Folge wieder mal von Produktstrategie, die nicht ganz aufgegangen war. Saab hatte sehr, sehr lange den 900er, den alten, kantigen, verkauft und schwappte quasi auf einer Welle von Verkäufen eines etwas anachronistischen Autos. Das waren die späten 80er Jahre im Prinzip, wo plötzlich dann diese Young Urban Professionals fanden, schwarzer Saab 900 Turbo ist cool als Aero mit einem riesen Flügel hinten drauf. Das war so das Gegenstück zum Porsche 930 eigentlich in gewisser Weise von der Denke her. Und dadurch hat dieses Auto nochmal so richtig so einen Schub gegen Ende seiner Laufbahn mitgekriegt. Und was hat man bei Saab gemacht? So, ja, läuft doch. Plötzlich lief es nicht mehr. Ups, wir brauchen ein neues Auto. Oh, keins da. Also das war im Prinzip dann so das Problem und dadurch ist dann Saab, also sehr verkürzt gesagt, ist dann Saab eben so in den Schlingerkurs geraten. Michael Mauer hat eben gesagt, okay, wir müssen strategisch wirklich erstmal die Marke wieder präsent machen. Wir müssen die überhaupt in die Öffentlichkeit gehen und uns aufzeigen, diese Marke hat eine Zukunft, die interessant ist. Und das war für mich so ein Grund, obwohl mich die Marke immer schon interessiert hat, zu sagen, boah, da willst du sehen. Da geht voll die Post ab, da möchtest du gerne Praktikum machen. Und ich habe mir dann tatsächlich also diesen Praktikumsplatz da erquengelt, hatte das Glück, dass Michael Mauer gerade zum richtigen Zeitpunkt auch hier an der Hochschule war, zur Diplomshow damals, zur Werkschau. Und ich da gerade mein Exterior Design Semester praktisch dann fertig hatte und wusste, dass er kam. Da konnte ich ihm also mein Portfolio unter die Nase halten, was ihn überhaupt nicht beeindruckt hat. Und das Auto, was ich hingestellt hatte, schon ein bisschen mehr.
Wie kam es? Was war die Kritik, wenn es welche gegeben hat?
Naja, also die Kritik, die er gegeben hat, war eigentlich, dass er durchgeblättert hat.
War nichts dabei.
So, er?
Ja.
Ja, also ich habe dann wirklich meinen Willen dargestellt, dass ich unheimlich gerne dahin will. Und er hat dann witzigerweise entdeckt, dass ich auf mein Exterior-Modell sogar ein schwedisches Kennzeichen draufgeklebt habe. Du willst aber wirklich hier. Okay, und dann hat er gesagt, gut, dann schick mal deine Unterlagen, gucken wir mal. Und das hat dann zum Glück funktioniert. Und für mich war es insofern auch im Nachhinein eine extrem wertvolle Zeit, eben weil diese Marke nicht mehr existiert. Zu sehen, wie so eine kleine Marke in einem vollkommen anderen Land dann auch agiert, die andere Mentalität der Menschen dort kennenzulernen, die Spezialitäten kennenzulernen, die historischen Wurzeln auch erleben zu können von dieser Marke, das war mega spannend für mich.
Wie
Richtig toll.
War das dann bei dir im Unternehmen bei Saab? Also hast du da dann in der Zeit einfach ganz viel gearbeitet und wirklich das meiste aus dem Praktikum rausgeholt und oder viel von den anderen einfach versucht zu lernen?
Beides. Sicher beides. Also ich hatte das Glück, dass ich ein eigenes Projekt machen durfte. Also durfte mir das auch selber wählen. Ich hatte also einen Betreuer dann abgestellt bekommen auch. Der dann eben regelmäßig mit mir die Reviews gemacht hat und Da stand am Anfang von dem Praktikum, dass ich im Prinzip gefragt auch wurde, ja, möchtest du eher im Prozess mitarbeiten oder möchtest du ein eigenes Projekt machen? Und ich wollte gerne ein eigenes Projekt machen, auch weil ich hinterher eine Arbeit haben wollte, die ich in mein Portfolio tun konnte. Ja. Das ist sicherlich auch ein Aspekt. Und das war für mich wirklich ein Kriterium, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte auch das Modell, ich möchte gerne ein Modell bauen, wenn das geht, und dann auch die Arbeiten mitnehmen dürfen, zeigen dürfen draußen.
Das ist auch immer so ein Punkt, ob das dann freigegeben wird oder nicht.
Richtig, richtig. Und das kann jetzt eine unterschiedliche Aussage haben, dass es freigegeben wurde oder nicht. Also entweder war es irrelevant, dass es freigegeben wurde. Oder ja, man muss auch sagen, das war einfach auch ich hatte auch mit sehr guten Menschen da zu tun, die wirklich auch sehr bewusst mit der Situation eines Studenten da umgegangen sind. Das war eine sehr freundliche und faire Atmosphäre da. Und das war sicherlich auch einer der Aspekte.
Wie groß war das Team da? Boah,
jetzt muss ich mal echt überlegen. Klein. Es war klein. Also wir hatten, war aufgetrennt damals in das Seriendesign, also Design der Serienautos. Das war direkt in Trollhättan. Und dann war eben in Göteborg das Advanced Studio unter Anthony Lowe damals. Hervorragender Designer, den ich dann auch eben mal so kennenlernen durfte. So, ja, wie das dann ist, wenn man auch denkt, so, ja. Das Team, wie groß war das? Wir hatten Interior und Exterior Design zusammen. Es waren also vielleicht.
Du warst in der Serienentwicklung.
Ich war in der Serienentwicklung in dem Studio. Und das waren vielleicht so gefühlt 60 Leute insgesamt, also mit Modellieren und so. Es war also wirklich sehr, sehr klein. Es gab eine CAD-Abteilung auch noch da, natürlich. Und Clay Modeling gab es, Hard Modeling gab es und so weiter. Und Interior und Exterior war tatsächlich alles dort in Trollhättan.
Okay. Ja, wie entwickelt sich eigentlich so der Designprozess? Also ich finde es immer spannend, gerade wenn du jetzt Clay gesagt hast, wir waren jetzt kürzlich bei einem Clay-Fräsenhersteller. Also da tut sich ja jetzt auch gerade sehr viel oder hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wie unterscheidet sich das Arbeiten heute im Designbereich zu dem Arbeiten damals? Also kannst du jetzt so ganz große Unterschiede festmachen? Oder?
Die Geschwindigkeit, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Also ich glaube, der Hauptprozess, wenn ich jetzt rein die Autoindustrie mir angucke, wie in den Studios heute auch noch so gearbeitet wird, da ist zwar von Marke zu Marke vielleicht die Gewichtung unter den einzelnen Arbeitsschritten ein bisschen unterschiedlich, aber der grundsätzliche Prozess läuft eigentlich bei allen immer noch ähnlich. Das heißt, ich habe immer diesen Schritt von 2D in 3D und dann beim 3D habe ich eben das wirklich Physische, was ich anfassen kann, sei es ein Hardmodell im Interior oder auch ein Claymodell im Interior. Also es gibt auch viel Claymodelling noch im Interior. Und eben im Exterior natürlich auch immer noch das Claymodelling.
Macht ihr das für die Lampen auch?
Also wir machen natürlich physische Hardmodelle, aufgrund der Detaillierung und so weiter, ist es natürlich in Clay ein bisschen schwer
darzustellen. Dann 3D-Druck und sowas, oder was kommt dazu an? Okay.
Und da hat sich einfach die Geschwindigkeit wahnsinnig gut gesteigert. Also auch die Rückkopplung des Prozesses, dass man eben 3D-Scans jetzt machen kann. Und zack, habe ich einen Scan relativ schnell wieder im CAD drin, im Alias drin und kann dann eben gucken, eine Flächenrückführung machen oder kann dann eben schauen, okay, wie passt das dann über meine Package drüber und so weiter. Also diese Geschwindigkeit, das hat wirklich extrem zugenommen. Das ist ein riesenhafter Vorteil.
Okay.
Also ich habe noch ganz am Anfang Abtastungen gesehen. Also wirklich Punkt für Punkt angefahren wurde mit der Messmaschine. Hat es immer gepiept und dann wurde der Punkt übertragen, dann praktisch in das Programm. Das war noch ganz am Anfang. Und da habe ich nur gedacht, mein Gott, was machen die da den ganzen Tag? Also um so einen Kotflügel zu vermessen, locker einen Tag. Ne? Mhm. Waren die da am Rumpiepsen. Und heute schwenkst du deinen Scanner da drüber und hast es dann eigentlich eine halbe Stunde zusammen. Ne?
Glaubst du denn, dass der physische Modellbau auch in Zukunft noch mal Rolle spielen wird?
Ja, ich glaube und hoffe es. Ja. Weil ich denke, das haben viele Autofirmen, glaube ich, auch begriffen, dass diese handwerkliche, menschliche Komponente noch immer etwas ist, was etwas hineinbringt ins Design, was witzigerweise schwer greifbar ist. Es ist eigentlich dadurch greifbar. Also die Formulierung ist ein bisschen seltsam, die ich gerade benutzt habe. Also es ist tatsächlich etwas, was einmal diesen Touch noch mal reingibt, der sehr, sehr schwierig im CAD zu machen ist. Einfach, weil das CAD nicht so unmittelbar ist. Es Das CAD ist ja im Prinzip ein Datenmodell, ein mathematisches Modell, was ich dann in einer zweidimensionalen Ansicht sehe. Das heißt, da ist schon mal der erste Abstraktionsschritt drin. Und dann muss ich das im Kopf wieder zu einem 3D bauen. Das ist das, was hier dann eigentlich wahrnehmungsmäßig passiert. Während ein Klärmodell, da kann ich die Augen zumachen und drüber streichen. Mhm. Und diese handwerkliche Komponente, das merkt man ja auch in anderen Produktwelten, in anderen Produktbereichen, die wird wertgeschätzt.
Ja.
Ne? Wenn ich ein handgebautes Möbelstück habe, das fühlt sich anders an als etwas, was gefräst ist.
Es gibt ja jetzt gerade im Advanced Design bei vielen Autoherstellern, jetzt nicht so bei deinem jetzigen Arbeitgeber, aber so diesen Trend zu so Producty, sehr, sehr geradlinigen, sehr geometrischen Formgebungen. Wie stehst du dazu?
Auch die haben alle Anläufe, auch die sind alle Curvature, weil sonst würden sie qualitativ nicht gut aussehen. Also selbst wenn du sagst, ich mache eine Form, ich definiere die so, dass ich sage, das soll ein perfekter Würfel sein mit perfekten Radien, dann wirst du, um diese Perfektion auszustrahlen, um diese Perfektion in den Gegenstand reinzubringen, von der mathematisch perfekten Form abweichen müssen. Du wirst genau dieses Maß an Komplexität, an Überspannung, an Anlauf reinbringen müssen, damit es gut und richtig aussieht. Und das ist das Verrückte. Also es gibt diesen schönen Satz, richtig ist, wenn es richtig aussieht. Funktionieren tut es, wenn es richtig aussieht. Das ist tatsächlich, hat was damit zu tun, dass wir einfach natürliche Wesen sind und keine mathematischen Wesen. Also wir sind ja Organismen und wir können keine mathematisch rein linearen Bewegungsabläufe machen. Das ist automatisch irgendwas, was mit dem Radius zu tun hat und irgendwie eine Freiform
eigentlich. Man merkt es allein schon beim Sketchen, dass man jeden Strich, den man ja zieht, da soll man ja auch kein Lineal nehmen. Das sieht ja dann immer total mathematisch aus. Aber da ist ja auch immer ein bisschen Überspannung drin und das macht ja so eine Skizze dann am Ende auch lebendig. Ne?
Genau.
Das ist es dann, ja. Ja, aber beim Clay-Modell finde ich das ganz spannend, dass man ja wirklich damals viel, viel länger dann für ein Modell gebraucht hat als heute, wo man ja wirklich einmal so grob alles abfräst und dann kommen wir Designer und machen das alles nochmal so ein bisschen hübscher und ziehen uns das nochmal so ein bisschen gerade. Also ich habe das Gefühl, dass das Clay-Modell da schon so ein bisschen an Wichtigkeit fast verliert und es gibt ja auch Hersteller, die, glaube ich, da ganz drauf verzichten und das alles in 3D machen.
Ich sag mal so, das sind dann sicherlich Hersteller, die Markeninhalte haben, die sich hoffentlich damit vereinen lassen, mit dieser Herangehensweise. Ich glaube, wenn es darum geht, wirklich eine Qualität, die auch ein bisschen Langzeitqualität hat, eine wahrgenommene Qualität wirklich in die Fahrzeuge reinzubekommen, in das Design reinzubekommen, dass dann auch auf der Straße ankommt, da musste tatsächlich diesen etwas längeren Weg mit diesen vielen Schleifen gehen. Das ist in vielen anderen Bereichen des Lebens ist es ja ähnlich. Also wenn du einfach sagst, naja, du gehst halt noch mal drüber, du machst halt noch mal eine Spur Finish mehr. Lackierung ist ein schönes Beispiel. Also wenn du rein über die Oberfläche, wenn du sagst, natürlich, du hast ein Blech und du willst das schützen, da kommt eine Grundierung drauf, dann haut dir dein Roboter deinen wasserbasierten Lack da drauf. Entschuldigung, wenn ich so zucke, aber das ist leider ein Punkt, an dem wir sehr an Lackqualität verloren haben. So mit minimaler Schichtdicke, damit es nichts kostet. Ne? Man will ja Material sparen. Hast du halt deine orangen Haut. Ja. So, und wenn du wirklich eine perfekte Lackoberfläche haben willst, wie auf so einem Yamaha-Flügel zum Beispiel, dann musst du zwischenschleifen und von Hand zwischenpolieren.
Okay.
Es gibt eine Marke, die das macht. Und das siehst du auch. Also es ist einfach so, dass ein Rolls-Royce die beste Lackierung der Welt hat. Sorry, da kommt keiner ran. Und die machen genau das. Die gehen dann nochmal ran von Hand, schleifen es rüber und machen da wirklich eine spiegelglatte Oberfläche da drauf.
Und am Ende nochmal schön die Coachline.
Die Coachline, ja, genau.
Berühmte.
Genau. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie hochgradig es honoriert wird, diese menschliche handwerkliche Komponente tatsächlich da drin zu haben. Wenn ich weiß, da sitzt ein Mann und macht mit einem seiner 30 Rotmarder-Pinsel dann diese Coachline und macht vielleicht zwei Autos pro Tag und setzt sich dann erstmal hin und trinkt seinen Beruhigungstee wieder. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich diese Coachline sehe, dann werde ich mich daran erinnern. Das ist auch was wieder, das ist dieses, welche Geschichte gebe ich meinem Auto mit? Was erzähle ich dabei? wie transportiere ich das übers Design an den Kunden ran? Das ist eine unheimlich spannende Aufgabe. Ich glaube, dass das Thema, um darauf wieder zurückzukommen, dass das Thema Clay Modeling längst nicht tot ist. Mhm. Also in dem Moment, wo ich wirklich im Premium-Markt unterwegs bin, wo ich wirklich große Summen für meine Produkte aufrufe, da brauche ich genau diese Qualitäten. Und da geht ganz viel über so ganz unterbewusste Kanäle. Viele Kunden werden es nicht formulieren können, warum ihnen der Kotflügel besser gefällt als der Kotflügel.
Ja.
Wenn ich es ihnen erkläre, werden sie sagen, ja, stimmt, genau. So. Aber sie werden trotzdem den besseren Kotflügel rauspicken können. Sie werden sagen, die Form ist irgendwie, die ist besser. Und das ist eben meistens die eben wirklich von Hand massiert wurde.
Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, man muss ja sagen, das Automobil, das hat ja zwei wesentliche Funktionen. Das eine ist eben die rationale Komponente, dass es von A nach B bringt. Und da gibt es viele Modelle, die voll in dieses Raster fallen. Und da ist es dann vielleicht auch ein bisschen nebensächlich, wie der Kotflügel perfekt modelliert ist. Und dann gibt es auch viele Autos, die eher als Kunstwerke wahrgenommen werden oder als Objekt der Begierde. Und da wird es wahrscheinlich dann auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Aber jetzt noch einmal, um zurückzukommen zu deinem Lebenslauf, eine Station, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar hast du dann ja bei Smart Diplom gemacht.
Ja, richtig.
Und dann auch gearbeitet ein paar Jahre.
Genau.
Wie hast du die Zeit wahrgenommen?
Als sehr, sehr spannend,
yeah,
und sehr formend auch. Mhm. Smart war wieder so eine Station, die im Nachhinein so sage, ja, war eigentlich klar, dass ich da lande, weil es eben auch so eine etwas schräge Marke gewesen ist damals, die mir deshalb aufgefallen ist, weil sie Dinge anders gemacht hat. Also dieses Thema Mobilität, Automobilität neu zu denken und Konzepte zu machen, die komplett anders waren als das, was man damals so hatte. Der Mainstream war, als der Smart auf den Markt kam, ja tatsächlich ein querliegender Frontmotor und Frontantrieb. Das war Mainstream. Smart hat genau das Gegenteil gemacht. Heckantrieb und Heckmotor. Und das Auto in die Höhe gebaut und dann noch die Sitze in Y versetzt, in X versetzt im Prinzip, damit man mehr Ellbogenfreiheit hatte. Also auch ein Konzept, wir sprechen darüber aus den 20er Jahren, ja, eigentlich, was man bei den kleinen Voituretten hatte. Und da gibt es ganz viele Parallelen dazu. Dieses freie Denken, wie muss ein Auto eigentlich sein, um eben so ein perfektes Citymobil zu sein und darüber eben Freude zu machen. Das hatte eben der Smart. Und das hat mich eben auf diese Marke gebracht. Was mir den letzten Kick gegeben hat, waren dann tatsächlich diese zwei Showcars, der Roadster und das Coupé, die dann eben in Frankfurt standen in ihren wahnsinnsmatten Metallic-Lackierungen. Das war damals, das war mega. Das war also wirklich ein Augenöffner. Das war extrem selten, dass man sowas, oder war wirklich sehr neu, das zu sehen. Kleines Auto, wirklich kompakt, was zu 100% nach Spaß aussah. Mhm. Zu 100%. Und das von dieser eigentlich sehr vernünftigen Marke, das hat mich wirklich auf diesen Laden dann gebracht. Und ich habe gedacht, Mensch, die denken anders. Und es war tatsächlich auch so. Also Smart war damals natürlich eine Tochter von Mercedes-Benz und es war aber trotzdem so ein bisschen abgekoppelt, ein kleines bisschen Outer Rim, ja, mhm, so. Also ein etwas anderer Planet da draußen. Und ich glaube, alle in dem Design-Team haben das auch so empfunden, dass man im Prinzip so die renitente Tochter von Mercedes-Benz war. Also man hat sich eigentlich nie so sehr als wirklich Teil des großen Sterns gesehen, sondern im Gegenteil, man hat irgendwie gesagt, ja, lass die mal ihre Luxusautos bauen, die machen hier ganz was anderes. Mhm. Und das spiegelte sich nicht nur in der Struktur des Designstudios wider, es war dort tatsächlich eine andere Struktur im Designteam, als das konventionellerweise üblich war oder ist. Und zwar hatten wir nicht diese klassische Aufteilung in ein Interior Design Team, aha, und ein Exterior Design Team und dann eben Color and Trim, sondern es gab ein sogenanntes Draft Team, das, ja, war so das Entwurfsteam, und dann gab es separat nochmal Color and Trim für das ganze Thema Oberflächen und Materialien als separates Team. Und dadurch war es eben für dieses Draft Team, für das Entwurfsteam, die Möglichkeit, jeder konnte alles. Also wenn jemand einen guten Felgenentwurf gemacht hat, dann hat er halt mal eine Zeit lang eine Felge gemacht. Und wenn jemand gesagt hat, oh, für das Interieur habe ich auch eine gute Idee, dann hat er sich da mit seiner Skizze durchgesetzt. Mhm. Und es war sehr, sehr flexibel. Und dadurch unheimlich effizient auch. Also man konnte das Potenzial des Teams dadurch natürlich viel besser ausschöpfen, als wenn man jetzt jeden in Richtung Spezialistentum schiebt, immer eine Competition macht und dann kriegt einer von den Jungs oder zwei von den Jungs und Mädels kriegt dann ein Modell und der Rest sitzt ein bisschen frustriert erstmal eine Woche da und bis es dann weitergeht. Das war wirklich anders.
Ja, sehr spannend. Du hast ja auch bei Smart dann ein Modell gebaut als Abschlussarbeit. Was war da dein Konzept? Jetzt mal kurz.
Ja, da habe ich ein paar Sachen hineingebracht, die mir persönlich einfach sehr, sehr wichtig waren. Ich glaube, für jeden, auch als Empfehlung für die Abschlussarbeit, macht das, was ihr unbedingt wollt. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Macht das, was euch wirklich ganz tief innen drin beschäftigt. Versucht um Gottes Willen nicht irgendwas zu machen, was gerade zeitgemäß ist. Keine Buzzwords, bitte. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe damals ein Rennfahrzeug gemacht, was natürlich jetzt ein bisschen platt klingt, weil viele Automobildesigner natürlich gerne, wenn sie irgendwas zeichnen, einen Rennwagen zeichnen. Der Punkt ist aber der, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen einem Sportwagen und einem Rennwagen. Ein Sportwagen ist tatsächlich ein Freizeitspielzeug, was man auf der Straße fährt, wo das Thema Stil auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wie sieht das Ding aus? Das ist auch ein modisches Accessoire in gewisser Weise. Während ein Rennwagen ein Nutzfahrzeug ist. Also ich muss an einen Rennwagen eigentlich mit dem gleichen gestalterischen Mindset rangehen, wie an ein zum Beispiel an ein Müllfahrzeug. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein sehr harter Vergleich. Mhm. Aber genau darum geht es. Es geht um Funktionalität, es geht um Ergonomie, es geht um Gewichtsverteilung, um Aerodynamik. Und on top natürlich muss mir klar sein, ein Rennfahrzeug ist immer Werbeträger für die Marke. Das heißt, das Thema Markenimage spielt eine ganz große Rolle. Was mache ich mit der Marke, wenn ich so ein Auto entwerfe? Was transportiere ich damit? Und das habe ich mir als Aufgabe damals gestellt. Und eine große Hilfe, die ich dabei hatte, war, dass ich während meiner Studienzeit in einer Werkstatt arbeiten durfte, die Rennfahrzeuge präpariert hat. Klassische Automobile, meistens Engländer, und die eben für Rallyes und Rundstreckenrennen vorbereitet hat. Da lernst du natürlich diesen Rennbetrieb dann kennen. Also ich habe als Mechaniker in der Box gearbeitet, bei Rennen. Und auch die Vorbereitung dann eben entsprechend gemacht. Und das ganze Thema Funktionalität, das spürt man dann am eigenen Leib. Ne? Also wie baue ich so ein Auto auf, dass ich dann in der Box schnell mal so ein Getriebe rauskriege? Ne? Da macht man sich vielleicht so als Designer nicht so die Gedanken normalerweise drüber. Aber wenn man dieses Mindset erstmal hat, dann kann man sich an so ein Projekt auch antrauen. Das war also für mich so das, wo ich gesagt habe, für mich ist Smart eine Marke damals gewesen, die ein großes Potenzial in Richtung Spaß hatte. Und wo ich gesagt habe, Mensch, dieses ursprüngliche, was ist Rennsport eigentlich? Grassroot Motorsports, also ganz von unten. Club Racing, Track Days, diese Geschichten. Das habe ich ein bisschen brach liegen sehen. Und da habe ich gedacht, da wäre eigentlich so eine Nische, wo Smart auch rein könnte, solche Spaßmobile anzubieten. So auf der Straße zum Rennen hinfahren, das Rennen fahren und dann wieder zurück. Das war das Konzept eigentlich dabei. Ein sehr altes Konzept, ja, aber eben neu für die Marke interpretiert, komplett neu für Smart und eben sicherlich in der Art und Weise, wie es dann hinterher aussah, recht zeitgemäß, fand ich.
Ja, letztendlich hat es ja dazu geführt, dass Smart dich dann ja übernommen hat, als deine ersten Jahre als Autodesigner hast du ja dort verbracht.
Genau.
Wie ging es dann weiter dort?
Ja, da ging es dann eigentlich so weiter, dass ich dem Grundgedanken, dem Grundaufbau dieses Studios eigentlich da sehr gerecht wurde, weil ich tatsächlich auch alles Mögliche gemacht habe. Also ich habe sowohl Exterior Design gemacht, als auch Interior Design, als auch Accessories gemacht eine Zeit lang. Also das war für mich eine Zeit, in der ich eine sehr steile Lernkurve hatte. Also so gut das Studium hier ist, es gibt einfach Dinge, auf die man doch nicht vorbereitet wird. Und darum empfehle ich auch jedem von euch wirklich, macht Praktika in möglichst vielen verschiedenen Firmen. Und es gibt keine schlechten Erfahrungen, wirklich nicht. Man kann nur Erfahrungen machen. Jede Erfahrung, die man macht, die ist gut, von der kann man lernen. Und das war für mich am Anfang wirklich eine sehr steile Kurve, weil ich dann nach relativ kurzer Zeit ins Interior, an ein Interior-Projekt gekommen bin. Das war damals der 451. Das war der Nachfolger vom City Coupé. Das erste Mal, dass wirklich ein richtiges neues Design für das Auto gemacht wurde. Und die Schwierigkeit bestand darin, dass ich dieses Interior im Prinzip von einem anderen Designer übernommen habe. Die Competition ging damals noch weiter. Wir hatten noch drei Entwürfe praktisch am Laufen. Und ich habe einen dieser Entwürfe dann übernommen und weitergeführt. Also auch das passiert in der Autobranche, dass dann gesagt wird, nee, aus studiologistischen Gründen macht jetzt der was anderes und du machst jetzt hier an der Stelle weiter. Und Junge, was habe ich gelernt und gearbeitet? Mhm. Das war wirklich eine harte Zeit. Also auch das Thema, vor allen Dingen das ganze Thema Umgang mit den Entscheidungsträgern. Wie plane ich mein Design? Wie komme ich überhaupt weiter, entwurfstechnisch auch weiter? Man kann nicht alles über Vielfalt und Kreativität abdecken. Das funktioniert nicht. Ich muss auch irgendwann ein Gespür dafür kriegen, was muss ich meinem Chef geben, damit der nickt und sagt, okay, mach an der Stelle weiter. Auch das ganze Thema Umgang mit den Modelleuren ist auch was, was man vielleicht nicht unbedingt im Studium lernt. Ja, also du musst es schaffen, deine Ideen so zu formulieren, dass jemand anders sie umsetzen kann. Und wie halte ich dieses Team, in dem ich da arbeite, zusammen? Du bist der Designer am Modell. Du hast 2, 3 Claymodelleure um dich herum springen und alle sagen so, ja, hier, ich brauche hier mal jetzt von dir ein Tape. Ich brauche jetzt von dir da aber eine Idee. Wir machen was. Das sind, die wissen auch, was sie können. Die haben ihre Erfahrung, die haben manchmal ihre gestalterischen Vorstellungen, was gut und was schlecht ist. Und da kann es gut sein, dass wenn die merken, oh, was ist so ein Youngster, der ist noch nass hinter den Ohren, jetzt lassen wir den mal ein bisschen im Kreis laufen, damit er was lernt. Ja. So. Letztlich kann ich darüber nicht böse sein, weil ich habe dadurch gelernt, alles okay. Aber das waren 12-Stunden-Tage, ja, locker, die ich da in der Zeit auch gearbeitet habe und die nicht immer einfach gewesen sind.
Ja, Work-Life-Balance im Automobildesign ist sowieso so ein Thema, oder?
Ist ein Thema. Ich meine, das fällt vielen Designern gar nicht so stark auf, weil sie für dieses Thema so brennen.
Ja, genau, das ist natürlich auch
eine Leidenschaft.
Ja,
ist.
Das stimmt.
Wem es auffällt, sind die anderen Menschen um einen herum. Mhm. Und die weisen einen dann sehr direkt darauf hin manchmal, dass die Work-Life-Balance mal bitte Richtung Life geschoben werden solle. Mhm. Ja. Also es ist tatsächlich was eine Beziehung auch aushalten muss. Mhm. Ja, nicht ganz einfach.
Ja, vielleicht nochmal jetzt zum Ende so eine Frage. Und zwar, du meinst ja auch gerade, dass du im Interior dann tatsächlich auch deine Stärken hattest. Wie kam das eigentlich zustande? Ich meine, in Pforzheim hier lernt man ja vor allem das Exterior, beziehungsweise kann man das ja selber so ein bisschen auslegen. Aber wie kam das, dass du dann direkt nach dem Studium auch schon im Interior und im Exterior so dich wohlgefühlt hast?
Ob ich mich wohlgefühlt habe, sei mal dahingestellt. Nee, die Frage hat sich mir in dem Moment gar nicht gestellt, weil einfach gesagt wurde, so, du machst es jetzt. Mhm. Ja? Okay. Also wer ist frei? Burkhard, der ist neu, prima, zack, rein mit ihm. Also so ist das eher
gelaufen.
Ich habe mir das wirklich nicht ausgesucht.
Okay.
Aber ich muss sagen, ich glaube, es tut jedem unheimlich gut, genau dieses mal auszuprobieren, wirklich arbeitsmäßig auszuprobieren, wo habe ich Stärken und wo kann ich mich weiterentwickeln. Und ich glaube, was vielleicht auch ein Grund gewesen ist, weshalb man relativ schnell und selbstbewusst dann gesagt hat, ja, Burkhard kann das wohl ruhig machen, das war vielleicht auch der Detailgrad, den mein Diplommodell gehabt hat. Mhm. Weil das einfach ein sehr holistischer Ansatz war. Also an dem Auto war einfach alles dargestellt. Das hatte ein Interior, wenn auch ein rudimentäres, weil Rennfahrzeug. Das hatte ein Interior, das hatte ein Exterior und das hatte einen kompletten Motor und kompletten Antriebsstrang drin. Und die Achsaufhängung habe ich auch gebaut.
Oh.
Das war komplett.
Ja.
Und dieser Detailgrad, also dass man wirklich sagt, okay, ich habe komplexe Anforderungen, ich habe einen ganzen Stapel von Dingen, die da irgendwie untergebracht werden müssen. Und jetzt sortiere das mal gestalterisch. Mhm. Das konnte ich mit dem Modell eigentlich ganz gut zeigen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, auch mal über den Tellerrand zu gucken. Und ich glaube, diese Fixierung auf Exterior, es wundert mich ein bisschen, dass du das sagst, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, es hätte sich jetzt
mittlerweile es hat sich auch geändert, nee, aber ich dachte, also der Fokus ist ja schon hier noch auf dem Exterior, aber trotzdem kommt jetzt gerade auf jeden Fall viel mehr Richtung Interior. Also ja, wir machen jetzt auch gerade schon im zweiten Semester sehr viel, was den Innenraum angeht. Mhm. Auch im ersten Semester haben wir eigentlich schon uns mit dem Thema Innenraum auseinandergesetzt. Aber ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass es damals vielleicht noch stärker war dieser Fokus, dass man damals wirklich fast nur Exterior gemacht hat. Aber gut, wenn du jetzt ja auch einen Rennwagen dann gemacht hast, da gehört es ja eh zusammen.
Was sicherlich gar nicht damals präsent war, war das Thema Leuchtendesign. Mhm. Als schon gar nicht als separater Fachbereich oder als separates Fachgebiet in dem Sinne. Und das haben, glaube ich, mittlerweile alle Autofirmen begriffen, dass man da Spezialisten braucht, die wirklich sich nur hauptberuflich um das eine Thema kümmern. Das ist wirklich extrem abgehoben in den letzten Jahren. Das hätte ich selber auch nicht für möglich gehalten.
Ja, auch durch die Technologie, die sich ja extrem gewandelt hat. Ja. Ne? Also da kann man viel mehr machen mit den Leuchten. Ne?
Und das ist auch ein Punkt, ich glaube, der für das Interior auch spricht. Sowohl im Interior als auch beim Leuchtendesign hast du eigentlich einen ganz ähnlichen Effekt, nämlich dass regelmäßig neue Technologien auf dem Tisch liegen. Mhm. Das findet im Exterior viel, viel seltener statt. Es gibt zwar Technologien, die man irgendwie unterbringen und gestalten muss, also gerade wenn es jetzt Richtung Sensorik geht, teilautonomes Fahren, habe ich das gerade gesagt, oder ganz autonomes Fahren. Ja. Aber das ist tatsächlich etwas, wo man dann, wenn man es hart sagt, okay, du hast im Exterior dein Blech, was du biegst, du hast deinen Kunststoff, den du formst und im Endeffekt machst du das jedes Mal ein kleines bisschen anders. Jetzt ganz böse formuliert. Mhm. Während im Interior tatsächlich jetzt dann eben auch neue Technologien kommen, in der Art und Weise, wie kommuniziert Auto mit Fahrer, was mache ich mit meinen Passagieren, was geht beim Thema Entertainment, was geht bei Displays, ist bei den Leuchten ähnlich. Also ich habe regelmäßig alle, einmal im Jahr oder so, kommt eine neue Technologie ums Eck, wo ich dann denke so, boah. Hammer, da können wir ja noch wieder andere Sachen mitmachen. Ja. Das ist halt gestalterisch echt spannend.
Absolut spannend. Mhm. Ja, gut, ich denke, dann würden wir damit mal die erste Folge hier von unserem Podcast abschließen. Also danke für das Gespräch. Sehr spannend, was du alles schon für Erfahrungen in der Branche gesammelt hast.